Gestern Abend hatten wir hier den Abschluss von der Gebetswoche und ich habe gestern noch mit dem Roland drüber gesprochen. Wir haben noch gesagt, naja, jetzt müssen wir, wenn wir den Abschluss aber am Sabbatvormittag, am Samstagmorgen machen hier, dann sollte das nicht für die anderen, die nicht da waren, so wirken, so lange nah, so, oh, ihr wart aber nicht da oder ja, kommt doch nächstes Mal unbedingt, warum seid ihr denn nicht da? Ne? Das ist immer so eine Negativmotivation und trotzdem haben wir dann hier zusammengesessen gestern Abend und haben überlegt, was erzählen wir euch heute? Und wir haben gemeinsam beraten, und ich kann mich gut erinnern, wie der Dirk dann gestern so als alter auch Prediger dann sich so kaputt gelacht hat, wie einfach ich mir das gemacht habe. Ja, und habe einfach gesammelt für heute, ja, als Präsentation dessen, was die Leute dann gestern Abend gesagt haben. Ich glaube, er hat dann so innerlich gedacht, oh, der macht es aber leicht. So leicht möchte ich es auch mal haben für eine Predigt, oder? Nächstes Jahr machst du es dann nach der Gebetswoche. Nein? Okay. Also wir haben die Sachen gesammelt und über Gebet die ganze Woche gesprochen und wir müssen dann zugeben im Nachhinein, wir haben viel mehr geredet als gebetet, auf jeden Fall, aber es hat uns gut getan und unsere Lieder, die wir gesungen haben, die Dinge, die wir besprochen haben, waren, denke ich, auch Gebete. Es gibt so viele Missverständnisse, haben wir gemerkt. So jeder sieht es irgendwie anders, was Gebet ist, wozu Gebet da ist. Und es ist ja auch nicht so einfach. Wenn du die Bibel durchschaust, klar, wenn du deine Gebetserfahrung hast und du deine Art von Gebet hast, dann sagst du, ach, ist doch ganz einfach. Und dein Nachbar sagt schon, naja, aber damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Da komme ich gar nicht drauf klar. Und dann sagt die Bibel das ja auch, dass das was ganz Persönliches ist. Das, was du machst, so wie du es machst, ist genau auch richtig. Und andererseits gibt es dann Dinge in der Bibel, die genau vorschreiben, wie wir beten sollen. Da haben wir das Vaterunser, wo Jesus uns ganz genau erklärt, so sollt ihr beten. Und dann haben wir während der Gebetswoche festgestellt, ja, aber da sagen doch so viele, wir sollen danken im Gebet, aber im Vaterunser steht da überhaupt nichts vom Danken. Jesus uns fordert uns da gar nicht auf. Wir merken beim Gebet, es ist trotzdem so, dass es ja irgendwie wichtig, ne, mit Gott in Kontakt zu treten. Das gestern, glaube ich, der Lea habe ich das erzählt, dass ich so als kleiner Junge meine Gebete, also ich weiß nicht, kleiner Junge, so bis ich so 30 war, vielleicht hat es auch was früher aufgehört, aber ganz früh habe ich immer nur so gebetet, lieber Gott, mach. So war auch die Formulierung. Ich habe diese Formulierung benutzt. Lieber Gott, mach, dass Mama und Papa gesund bleiben. Lieber Gott, mach, dass Mama und Papa sich nicht scheiden lassen, weil sie sich ständig streiten. Lieber Gott, mach, dass ich morgen in der Klausur eine gute Note schreibe. Lieber Gott, mach, dass der Lehrer meine Fehler, wenn er korrigiert, nicht bemerkt. Alles Mögliche. Und irgendwann dachte ich mal, hey, das kannst du doch so nicht ständig beten. Du kannst doch nicht einfach immer nur dem lieben Gott so Anweisungen geben. Und dann lernt man so Dinge, so wie wir es auch schon in den Predigten vom Roland, und dann wird man in Religionsunterricht und in allen möglichen Situationen darauf hingewiesen, naja, also pass mal auf, so einfach kannst du es dir im Gebet nicht machen. Ich dachte, ja stimmt, das geht nicht, ich kann nicht Gott immer nur so handlungsanweisen, wie so ein Wunschautomat, haben wir auch gestern drüber gesprochen, Jenny sagte das, ne, gestern Abend, Gott ist doch nicht einfach nur so ein Wunschautomat, ja, oben Gebet rein, unten Erfüllung raus. Funktioniert doch nicht. Wissen wir ja, dass das nicht funktioniert. Also musst du dich da umstellen. Und dann habe ich mich umgestellt und meine Gebete sind so etwas klerikaler geworden, sind etwas angepasster geworden. Und wenn ich es im Nachhinein betrachte, hatte ich so den Eindruck, dass so dieses Vertrauen in Gott, das Gott macht, wenn ich bete, ging irgendwie so runter. Früher, als ich gebetet habe, lieber Gott, mach, dann war das für mich so, ja, wenn ich dem das sage, dann wird er das, dann macht er das. Aber das nahm so mit zunehmendem Alter ab. Lag natürlich nicht nur an der Umstellung meiner Gebete, lag natürlich auch daran, dass man groß wird, erwachsen wird und die Dinge sieht in der Welt, dass Gott eben nicht immer macht. Dass Gott manches Gebet scheinbar nicht erhört. Das eine oder andere dann doch nicht so läuft, wie wir uns das in unseren Gebeten zurechtmalen. Und dann kommen so die nächsten Mechanismen. Dann hört man Erklärungen dafür und die baut man sich so in seine theologische Welt ein und dann sieht man die Dinge so und irgendwann steht man vielleicht da in einem gewissen Alter und fragt sich, greift Gott überhaupt noch ein und wie viel Sinn macht es denn überhaupt noch zu beten? Mal abgesehen von all den Floskeln, die man ständig hört in irgendwelchen Gebeten, wo man merkt, da steckt überhaupt nichts dahinter. So manches Tischgebet ist doch nur so dahergesagt. So manches Gebet, was wir von hier vorne hören, mag für den einen oder anderen vielleicht so klingen, als wäre es nur eine Floskel. So manches Gebet, was wir mal eben so schnell rausschießen, ist auch irgendwie nur eine Formulierung, die wir seit Kindheit kennen. Und wir wissen, dass es so wichtig ist, dass wir beten. Unser Verstand sagt uns das und wir erleben das ja auch immer wieder und manchmal merken wir ja auch, dass es deshalb wichtig ist, weil da jemand ist und irgendetwas ist, was in unser Leben doch eine Bedeutung hat und irgendwie vielleicht eingreifen kann und die Dinge besser macht, als wir sie machen. Regelt und besser macht. Denen, die die Woche da waren, habe ich schon die Geschichte erzählt von diesem jungen Ehepaar, das heiraten wollte, aber nicht genug Geld hatte. Und dann sagte sie, ey, wenn du mich jetzt wirklich heiraten willst, dann müssen wir diese Hochzeit feiern. Wenn ich bei dir bleiben soll, dann will ich jetzt deine Frau werden. Er sagt, ja, wir haben aber nicht das Geld. Und dann sagt sie, dann geh halt zu deinem Chef und frag ihn, dass du endlich mehr Geld kriegst. Und dann rafft er seinen Mut zusammen und geht am nächsten Tag zu seinem Chef und sagt, ey Chef, wenn du mir nicht mehr Geld gibst, dann kann ich nicht heiraten. Und sagt der Chef, ja klar, das weiß ich, aber du wirst mir eines Tages dafür dankbar sein. Zum Glück denkt manchmal einer mit für uns. Und das ist ja unsere Hoffnung, ne? Und dann vielleicht auch unsere Erklärung, dass Gott klüger ist als wir, uns bewusst Bitten abschlägt, bewusst nicht auf die Dinge eingeht, die wir so wollen. Der Roland hat uns gerade einen Text vorgelesen im Anbetungsteil aus Jeremia. Da steht, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und Jesus greift diese Worte auf später und sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wir sollen Suchende sein. Also Gott anrufen haben wir verstanden, aber Gott suchen im Gebet? Suchen? Im Gebet? Wie machst du das? Also ich suche manchmal nach Worten. Ich suche manchmal noch nach dem einen oder anderen Anliegen, was ich jetzt gerade vergessen habe, aber nach Gott suchen im Gebet? Wie macht man das? Was bedeutet es überhaupt, etwas suchen? In der Regel suche ich Dinge, die verloren gegangen sind, die nicht da sind. Und, das ist der zweite Aspekt, die mir fehlen, die eine Lücke reißen in meinem Leben. Die Dinge suche ich. Und dann steht hier noch was von ganzem Herzen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Und das mache ich bei Dingen, die mir wirklich wichtig sind. Bei Dingen, vor denen ich den Eindruck habe, die kann ich nicht einfach ersetzen. Die fehlen mir und ich merke, die sind nicht da und das macht mir Unwohlsein. So ein Autoschlüssel vielleicht, wenn er weg wäre. Ist ja quasi das Auto weg. Und dann suche ich und dann finde ich es nicht und wird ganz nervös. Fehlt dir Gott? Fehlt dir Gott? Oder stört Gott nicht eigentlich? Gott stört doch, oder? In der Regel stört Gott. Ich habe schon ein, zwei Mal die Geschichte vielleicht erzählt, aber ich finde sie so prägnant. Ich hatte vor ein paar Jahren kam eine Mutter und ein Mädel zu mir, und da war hier in der Gegend in Solingen ein Junge überfahren worden auf der Straße, ist über die Straße gegangen, und er ist einfach zu schnell gefahren, hat den Ulix einfach so überfahren. Und das war natürlich ein Riesentrauma dann in der Schule. Die waren so 14, 15, sowas in dem Dreh, Riesending. Weil er war auch sehr beliebt, dieser Junge. Und dann kam die Mutter von dem Mädchen zu mir und sagte, Mensch, hör mal, ich kriege da mal Fragen von meiner Tochter und ich kann sie nicht beantworten. Kann ich sie nicht mehr zu dir schicken, hast du ein paar Antworten? Und dann habe ich gesagt, ja, mach, ich weiß es aber nicht, ob ich Antworten habe, aber sie kann die Fragen ja mal stellen. Und sie kam und sie sagte, warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das gemacht? Wieso lässt Gott das zu? Ich sagte, woher kommt die Frage? Hast du dich... Nein, die Mutter und die Geschwister waren dann auch in der Schule und wir haben mit denen gesprochen und die haben auch gefragt, wieso lässt, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Wieso greift er nicht ein? Wieso hat er diesen betrunkenen, zu schnellen Autofahrer nicht davon abgehalten, diesen Jungen zu überfahren? Warum greift Gott nicht ein? Und dann habe ich sie gefragt, wie oft fragst du in deinem Leben danach, dass Gott eingreift? Wirklich, dass Gott in dein Leben eingreift. Wie oft suchst du danach? Und ich habe sie gefragt, was glaubst du, wie oft die Angehörigen von diesem Jungen vorher gefragt haben danach, dass Gott eingreift in ihrem Leben? Massiv eingreift. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch nur, dass Gott eingreift, wenn es uns in den Kram passt. Dann wollen wir, dass Gott massiv eingreift. Aber wenn Gott mal gerade nicht gebraucht wird, nach unserer Meinung, dann wollen wir doch auch nicht, dass er eingreift. Soll Gott gerade in deinem Leben eingreifen? Soll er mal die Dinge so regeln, von denen er sich das so vorstellt, wie er sich das vorstellt? Hat vielleicht mit dem, was du dir so denkst, für dein Leben gar nichts zu tun. Hat vielleicht mit dem, was ich mir so für mein Leben vorstelle, überhaupt nichts zu tun. Nach Gott suchen, von ganzem Herzen, dann müsste Gott fehlen. Sonst suchst du nicht. Du suchst Gott nur dann, wenn er dir wirklich fehlt. Wenn du Gott finden willst in deinem Leben, dann läuft das über die Suche und über das Gefühl des Fehlens, so sagt es mir der Text. Na, wenn ich euch gefragt hätte, wie wäre das, Gott zu spüren, zu merken, dass Gott da ist, dass Gott erkennbar ist in euer Leben, jeder hätte den Arm gehoben und jeder hätte gesagt, ja, wäre doch klasse. Ich glaube, da würden sogar Atheisten würden den Arm heben, wenn man ihnen anbieten würde, ja, Gott kommt und greift in dein Leben ein und du wirst wirklich spüren, dass er da ist, du wirst ihn sehen und du wirst ihn erleben. Da wird jeder sagen, ja, will ich, weil dann wüsste ich auch, dass es ihn gibt. Und dann wüsste ich auch, dass er tatsächlich was macht. Nur dann wäre Gott wie so eine Attraktion auf dem Jahrmarkt, auf dem Rummelplatz, den wir uns wie eine Blase herbeirufen und wieder wegschnippen, wenn wir ihn nicht brauchen. Gott sagt, fragt mit eurem ganzen Herzen nach mir und sucht mich. Dann werdet ihr mich sehen. Nichts anderes ist Gebet. Nichts anderes ist Gebet und nichts anderes sind all die Punkte, die wir zum Beispiel diese Woche besprochen haben, hier in der Gebetswoche. Die Punkte, die uns auch der Roland schon erklärt hat in seinen Predigten, dass es eben darum geht, Gott anzubeten. Dass es darum geht, unsere Schuld zu bekennen. Bekennen heißt suchen. Nicht einfach so hergehen und irgendwie so ein universal für einen großen Haufen, so haben wir das diese Woche formuliert, beten. Sagen, ja Gott, vergib uns unsere Schuld. Und wir wissen selber gar nicht richtig, woraus dieser Haufen besteht. Wir nehmen ganz gern so unsere Schuld und packen die dahin und der Haufen wird immer größer und dann drehen wir diesem Haufen den Rücken zu. Manchmal stellen wir uns auch gern so davor, oder? Und denken, oh, die anderen sehen das schon nicht. Und im Idealfall guckt man nach oben und denkt, naja, Gott sieht vielleicht die Schuld auch nicht, aber wir bitten mal dafür. Gott möchte, dass du den Haufen nimmst und dass du ihn vorkramst, dass du ihn dahin legst und dass du ihm das zeigst, was schiefläuft. Weil das heißt suchen nach seinem Willen. Suchen nach dem, was besser ist als dieser Dreck, den du mit dir rumschleppst. Suchen nach dem, was dir Gott als Ersatz dafür gibt. Wenn Gott das sagt, der Matthias hat gemahnt, wir haben nicht so viel Zeit, ich muss, glaube ich, aber ich will den Text trotzdem mit euch lesen. Johannes, okay. Ich habe ja davon gesprochen, ne? Früher war alles besser. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das wäre doch schön, wenn Gott unser Leben von sämtlicher Ungerechtigkeit reinigen würde. Das ist doch all das, was wir ihm immer vortragen in unseren Bitten, dass wir sagen, Gott, mach doch mal sauber in unserem Leben. Kannst du nicht dafür sorgen, dass wir endlich gesund werden, dass wir endlich reich werden, dass es unseren Kindern besser geht? Gott, tu das doch bitte endlich. Wir wünschen uns das doch, dass Gott sauber macht in unserem Leben, dass das schön wird, dass alles glänzt. Aber da steht eben davor, in diesem Text, davor steht, bekennt ihm eure Sünden. Wann hast du Gott das letzte Mal ganz konkret gesagt, Herr, ich möchte das nicht mehr. Ich will das nicht mehr tun. Ich tue es immer wieder. Wann hast du es Gott das letzte Mal gesagt? Herr, ich habe es gar nicht erkannt, dass ich da gesündigt habe, aber ich möchte dir das nochmal vorlegen. Und ich möchte es nicht schönreden, so wie ich es vor all meinen Freunden und all meinen Bekannten gemacht, sondern ich möchte dir bekennen, dass es mir wehtut, dass ich das getan habe. Ich finde die Aussicht so schön, wisst ihr? Vielleicht tut es weh, Dinge zu benennen, ja, manchmal. Aber diese Aussicht, die Gott da verspricht, dass er sagt, ich werde euer Leben von aller Ungerechtigkeit befreien. Von allem, was ungerecht ist in euer Leben, werde ich euch befreien, wenn ihr mir eure Sünden bekennt. Was eine Aussicht, oder? Was eine Möglichkeit. Das wäre Veränderung. Es war den Leuten hier gestern Abend ganz wichtig, als ich sie gefragt habe, was soll ich den Leuten denn erzählen, was wir hier erlebt haben, als wir darüber gesprochen haben, wie es so ist, die Sünden zu bekennen. Und sie haben mir gesagt, erzähl den Menschen morgen, dass es dann wirklich Veränderung gibt. Dass Dinge dann anders werden. Dass Dinge dann neu werden. Und das löst vielleicht das Problem mit der Dankbarkeit, oder? Dankbar sein ist manchmal leicht, manchmal schwer. Es gibt Phasen, in denen fällt es uns leicht, Danke zu sagen. Und es gibt Phasen, da fällt es uns schwer, dankbar zu sein. Wenn es sich gerade mal nicht nach Dankbarkeit anfühlt. Weil wir ja die Dinge nicht bekommen haben. Das ist ja wie mit dem Bekennen der Schuld, mit dem sich entschuldigen. was ja eh nicht geht, aber man zu Besuch bei Freunden und da waren so kleine Mädchen und also die beiden Töchter von den Freunden und die Kleine ist ein bisschen rabiater als die Große, ist ein bisschen eine Prinzessin und die Kleine hat dann was gemacht und dann haben die Eltern darauf bestanden, dass sie sich jetzt endlich entschuldigt. Und sie sollte Entschuldigung sagen. Und sie bekam dieses Wort nicht raus. Das ging nicht, die Kleine. Sie meinte, und dann sagt sie, Entschuldigung. Mehr ging nicht. Entschuldigung. Wir merken doch, dass das keine Dinge sind, die wir einfach so anwenden können. Aber wir tun immer so, als wäre das möglich. Wir kramen das immer so als unser theologisch-christliches Behelfsmaterial so aus unseren Schubladen und sagen, okay, jetzt bin ich in der Situation, dann krame ich das mal raus und dann ist eine Entschuldigung gut und dann krame ich das mal raus, da ist Dank ein bisschen angebracht. Stimmt, ich muss ja dankbar sein. Und dann reden wir über das Gebet und sagen, ja, lass uns doch mal ein bisschen den lieben Gott mehr danken. Und dann singen wir ein Dankbarkeitslied und dann singen wir irgendwie noch ein paar Lobpreislieder und merken, aber ist es das? Am Ende ist es eine Grundhaltung. Am Ende ist es nicht das Wort Entschuldigung, weil das bringen wir manchmal vielleicht gar nicht raus, sondern am Ende ist es die Haltung in meinem Herzen, dass mir etwas wirklich leid tut. Und am Ende ist Dankbarkeit, und das haben wir diese Woche gesagt, keine Lebenseinstellung, sondern maximal eine Maßeinheit. Eine Maßeinheit dafür, wie eng du wirklich mit Gott bist. Wie sehr du ihn in deinem Leben wirklich suchst. Wie sehr du wirklich versuchst herauszubekommen, wer er ist und welche Bedeutung er in deinem Leben hat. Dann entsteht Dank ganz automatisch. Und wenn einer sagt, oh, das ist aber ein dankbarer Mensch, dann wird das was aussagen über deine Beziehung zu Gott. Und ich würde wetten, dass man den Umkehrschluss machen kann. Wenn es dir schwerfällt, dankbar zu sein, Gott dankbar zu sein, dann fühlt es sich gerade auch mit Jesus wahrscheinlich ziemlich schwierig an. Da wette ich mit dir. Gott machen wir viel zu oft zum Lückenbüßer. Wir sind viel zu oft bestrebt, Gott zu dem zu machen, was in unser Leben gerade noch irgendwie reinpasst. Dabei sollten wir mit ihm anfangen. Weil nur wenn mit ihm alles anfängt, hört mit ihm auch alles auf. Nur wenn mit ihm alles anfängt, hört mit ihm auch alles auf. Die für mich angenehmste Diskussion diese Woche, die wir hatten, oder das angenehmste Gespräch, das wir hatten, war, als wir darüber gesprochen haben, wie tragen wir Gott denn unsere Bitten vor? Und wir haben darüber diskutiert, ob es denn möglich ist, unsinnige Gebete zu sprechen. Ist es möglich, ein Gebet zu sprechen, was totaler Quatsch ist? Und gerade im Zusammenhang mit Bitten. Und der Klaus hat das Beispiel gebracht, dass ein Schüler gebetet hat, lieber Gott, in der Erdkundeprüfung, lass Paris die Hauptstadt von Frankreich, nee, umgedreht, London die Hauptstadt von Frankreich sein. So. Mag auf den ersten Blick ziemlich unsinnig sich anhören. Ist es irgendwie ja auch. Und wir sind ganz schnell zu dem Resultat gekommen, dass wir, wenn wir Gott unsere Bitten vortragen, schon überlegen sollten, müsste Gott jetzt dafür sämtliche Naturgesetze, die er auch geschaffen hat, außer Kraft setzen. Ja, Roland, gestern musste er mir den einen noch stecken, Herr Roland, weil ich dann nämlich an dem Abend auch gesagt habe, ja, ich habe so ein Problem mit dem fürs Wetter beten. Wenn ich immer sage, was ist denn, wenn ein Kilometer weiter einer ist, der genau für das Entgegengesetzte betet, was müsste, es wäre ja Chaos auf dieser Welt. Und natürlich wird Gott auch an manchen Stellen mal beim Wetter was machen, könnte ich mir vorstellen. Fällt mir schwer dran zu glauben, aber ich hoffe, dass es so ist. Ja, das glaubst du. Ich glaube es dir. Und es ist okay, dass wir diese Dinge anders sehen, unterschiedlich sehen. Und aber das Schöne, was wir fanden in dem Gespräch, und davon wollte ich euch hauptsächlich berichten, war, dass wir gesagt haben, ja, aber wir sollten nicht anfangen, darüber zu nachzudenken, was ist ein erlaubtes Gebet, was darf man beten und was nicht. Wenn Gott sagt, glaub wie die Kinder, vielleicht darf ich ja in meinen Gebeten auch irgendwann wieder sagen, lieber Gott, mach. Lieber Gott, mach. Weil ich es mir wünsche. Weil ich danach suche. Und nicht, weil ich Gott eine Anweisung geben will. Sondern weil ich glaube, dass Gott kann. Weil ich es ihm zutraue. Weil ich es mir wünsche. Lieber Gott, mach, dass wir eine Gemeinde sind, die wahre Beter sind. Die mit ihrem ganzen Leben beten. Lieber Gott, mach, dass jeder hier gesund wird. Und lieber Gott, mach, dass dein Wille geschieht. Lieber Gott, mach, dass meine Wünsche nicht der Maßstab der Welt sind. Lieber Gott, mach, dass ich als allererstes bei mir anfange. Lieber Gott, mach, dass sie alle Welt von Ungerechtigkeit befreit wird. Ich möchte mit euch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, du kennst unser Herz. Und du arbeitest daran, dass es sich verändert, dass es ein Herz wird, was brennt. Herr, so manches Mal sind wir gar nicht auf der Suche nach dir, sondern wir drehen uns nur um uns. So manches Mal sind unsere Gebete hohle Phrasen und so manches Mal sind die Wünsche, die wir haben, maßlos übertrieben. Aber jetzt, Herr, jetzt in diesem Moment stehen wir vor dir und wir suchen dich. Wir suchen nach dir. Wir wollen wissen, wer du bist. Und wir wollen von ganzem Herzen, dass das Leben jedes Einzelnen hier von Ungerechtigkeit befreit wird. Großer Gott, wir suchen nach deiner Gerechtigkeit. Wir wollen dich spüren in unserem Leben, wir wollen dich erleben, Herr. Und schenk uns deine Gegenwart. Mach, dass die Dinge anders werden. Und schenk uns Geduld und Freude daran, wie du die Dinge regelst. Schenk uns den Blick für dein Eingreifen. Hilf uns, dass wir sehen, wie du wirkst im Leben jedes Einzelnen hier. Bewahre uns davor, dass wir blind sind vor den Dingen, die du tust und tun kannst. Bewahre uns davor, uns zu sehr auf uns zu verlassen. Heiliger Geist, führe du uns da. Sei du mitten unter uns und schenke Gerechtigkeit. Amen.